Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Die Corona-Pandemie ist offiziell vorbei, aber auch die Inflation und die teuren Energiepreise stellen Sportvereine vor Probleme. Dazu kommt eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Krise des Ehrenamts, die trifft den Vereinssport auf besondere Art. Wir nehmen uns an diesem Feiertag einmal Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie geht es Sportvereinen in Deutschland im Angesicht dieser ganzen Krisen? Und was können sie ganz konkret tun, damit sie attraktiv bleiben, aber die Arbeit auch gestemmt werden kann, zum Beispiel mit der Digitalisierung? Und am Ende unserer Sondersendung schauen wir im aktuellen Blog auf das Sportgeschehen des Tages. Der Vereinssport war in den Hochphasen der Pandemie besonders betroffen. Kontaktbeschränkungen haben dafür gesorgt, dass viele Sportangebote zwischenzeitlich eingestellt werden mussten. Und als dann manches Training irgendwann wieder stattfand, war den einen noch zu unwohl dabei, anderen haben neue Trainingsformen mit Abstand und draußen nicht so zugesagt. Und so haben aus ganz unterschiedlichen Gründen viele Sportarten Mitglieder verloren. Besonders viele waren es im Turnen, im Handball oder beim Tischtennis. Inzwischen steigen die Mitgliederzahlen in Deutschlands Sportvereinen wieder deutlich. Sabine Lerche zieht eine Zwischenbilanz und hat Experten gefragt, was uns die aktuellen Zahlen jetzt über den Zustand des Vereinssports sagen.
Neuer Rekord, verkündet der Landessportbund Berlin. Größter Mitgliederzuwachs seit der Wiedervereinigung. Auch andere Landessportverbände wie Brandenburg und Hessen verkünden, sie haben mehr Mitglieder als je zuvor. In Thüringen gibt es seit 6 Jahren endlich wieder Mitgliederzuwächse und die Landessportbünde in Rheinland-Pfalz, NRW und Hamburg freuen sich, den Corona-Einbruch überstanden zu haben. Die Vereinsmitgliedschaften steigen wieder an, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, zum Teil mit Zuwächsen um die 15 Prozentpunkte. Der Hamburger Sportbund habe sich richtig verjüngt, resümiert der Vorstand des HSB, Christian Pohn.
Das hat es noch nie gegeben. Also so viele Kinder und Jugendliche hatten wir noch nie, auch nicht vor der Pandemie.
Das sei nicht unbedingt das Ergebnis aus den Restart-Kampagnen, sagt Sportwissenschaftler Lutz Thieme. Ein Programm des DOSB, das mit 25 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium gefördert wurde und Deutschland nach der Pandemie wieder in Bewegung bringen sollte. Lutz Thieme glaubt, bei den Zuwächsen im Kinderbereich handle es sich schlicht um die Summe aus den Kindern, die jetzt sowieso in den Sport eingestiegen wären, und denen, die während Corona nicht konnten.
Weil seit 2011 im Durchschnitt in Deutschland und auch in ganz vielen Regionen ja die Geburten wieder ansteigen. Das heißt, das sind dann diejenigen, die in den letzten Jahren auch wirklich in die Vereine hineingehen könnten und die konnten nicht wegen Corona. Und jetzt kommen die sozusagen durch den Corona-Effekt und durch den Geburteneffekt und alle denken, oh, jetzt kommen aber ganz viele.
80% aller deutschen Kinder und Jugendlichen waren irgendwann einmal im Sportverein, weiß Sportwissenschaftler Alexander Woll. Die Kinder für den Sport zu gewinnen, sei nicht das Problem. Und das weckt Hoffnungen.
Das stimmt uns wirklich positiv, denn die Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt in den organisierten Sport bekommen, sind ja hoffentlich auch die Erwachsenenmitglieder von morgen.
Hofft Christian Pohn vom Hamburger Sportbund. Allerdings zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass Jugendliche sich früher vom Vereinssport abwenden. Sie gehen oft lieber ins Fitnessstudio und haben durch Ganztagsschulen weniger frei verfügbare Zeit übrig als noch vor einigen Jahren. Deshalb müsse man auch etwas für die Mitgliederbindung machen, so Sportwissenschaftler Thieme.
Schaffe ich es denn, einen größeren Anteil von Jugendlichen dann auch tatsächlich in meinem Verein zu halten oder im System des organisierten Sports zu halten? Wenn das gelingt, dann werden die Kurven nicht mehr so abfallen. Das heißt also, ich habe dann eine viel, viel, viel größere Anzahl der Leute.
Und die könnten ehrenamtliche Aufgaben im Verein übernehmen. Denn ÜbungsleiterInnen und Ehrenamtliche fehlen. Ein Problem, das es vor der Pandemie schon gab, jetzt aber durch die aktuellen Mitgliederzuwächse im Kinder- und Jugendbereich noch verschärft wird. Immer mehr Kinder kommen in die Vereine, aber es gibt nicht genügend Betreuungspersonen, die die Angebote stemmen. Die Landessportbünde Hamburg und NRW berichten von langen Wartelisten und Personalproblemen. Sportwissenschaftler Woll ist dennoch optimistisch, dass auch Ehrenamtliche zurückkommen. Insgesamt seien die Mitgliederrückgänge durch die Pandemie relativ gering, durchschnittlich nur ca. 4 Prozentpunkte über alle Verbände. Die Rückgänge würden nicht nur Austritte zeigen, sondern auch fehlende Neuanmeldungen. Um jetzt auch Erwachsene für den Vereinssport zu begeistern, brauche es gezielte Kampagnen, so Woll.
Entscheidend ist genau der Punkt, dass man dorthin geht, wo die Menschen sind und sie dort abholt, wo sie sind. Reine Kommunikationskampagnen für sich, die greifen nicht. Das sind zwar eine Voraussetzung, aber sie müssen kombiniert werden mit aufsuchenden Programmen der Bewegungsförderung. Also bevor man so viel Kommunikationskampagnen macht, braucht man sicherlich, also wenn ich priorisieren müsste, würde ich sagen, bräuchte man eine Kampagne zur Qualifizierung von Personal, weil das dann auch nachhaltige Effekte hat.
In Hamburg und in Rheinland-Pfalz werden Gelder genutzt, um Übungsleiterausbildungen zu unterstützen. In NRW soll mit verschiedenen Projekten das Ehrenamt attraktiver werden. Lutz Thieme sieht als ehemaliger Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz noch einen anderen Konflikt.
Ich denke, es gibt eine unterschiedliche Logik zwischen den Sportvereinen und den Sportverbänden. Auf der Sportvereinsebene müssen Sie als Sportverein schauen, dass Sie Ihre Angebote aufrechterhalten können. Das machen Sie durch Mitgliedsbeiträge und das machen Sie durch ehrenamtliche Arbeit.
Ein Mitglied nützt dem Verein also am meisten, wenn es den Beitrag zahlt und sich zusätzlich auch ehrenamtlich engagiert. Gibt es aber zu viele Mitglieder, die nur ihren Beitrag zahlen, ohne ehrenamtliche Arbeit zu übernehmen, fehlen dem Verein Ressourcen.
Das heißt, Sie haben als Verein keine Logik der Mitgliedermaximierung, sondern Sie haben eine Logik der Mitgliederoptimierung. Und als Verband haben Sie aber genau das Gegenteil. Als Verband sind Sie nämlich mächtiger, Sie kriegen größere öffentliche Zuschüsse, je mehr Sie dann tatsächlich auch Mitglieder haben. Und deswegen versuchen Sie dann Ihren Mitgliedsverein auch zu sagen, so viele wie mögliche Mitglieder ist gut und Mitgliedssteigerung ist gut.
Mitgliedssteigerung ist gut, sagt Sportwissenschaftler Lutz Thieme im Beitrag von Sabine Lerche. Bis Juli haben die Landessportbünde Zeit, ihre aktuellsten Mitgliederzahlen an den Deutschen Olympischen Sportbund zu melden, der sie für die deutschlandweite Bestandserhebung zusammenfasst. Und genau beim Dachverband DOSB wollte ich einmal nachfragen für die Zwischenbilanz. Wie geht's den Sportvereinen und Verbänden denn nach der Pandemie und im Angesicht vieler anderer Krisen? Ich habe vor der Sendung mit Michaela Röhrbein gesprochen. Sie ist Vorständin Sportentwicklung beim DOSB und damit auch für die Herausforderungen des Breitensports zuständig. Und sie habe ich vor ziemlich genau einem Jahr hier im Deutschlandfunk gefragt und sie hatte auch gesagt, eines ihrer Hauptanliegen ist, Deutschland in Bewegung zu bringen. Jetzt habe ich wieder mit ihr gesprochen. Wenn wir schon von einer Trendwende bei den Sportvereinsmitgliedschaften hören, kann man jetzt angesichts der aktuellen Zahlen sagen, ist erledigt?
Ich bin genauso wie Sie positiv gestimmt, dass jetzt erstmal die Zahlen, die aktuell vorliegen, in die aus unserer Perspektive richtige Richtung zeigen. Also ja, es ist großartig, dass jetzt verschiedene Länder und Landessportbünde Zahlen vorgelegt haben, die tatsächlich vor Corona-Niveau ausweisen und selbst auch junge Menschen begeistern, also der Vereinssport junge Menschen begeistert. Und das macht mich tatsächlich sehr, sehr hoffnungsfroh, dass ja auch, also nach Corona und jetzt Energiekrise, die Vereine ihre Resilienzkraft beweisen und nach wie vor die Menschen in Deutschland begeistern. Ja, wir sind auf einem total guten Weg.
Hat da die Pandemie im Endeffekt auf eine ganz bittere Art und Weise ja einen Anschub gegeben zum Nachdenken auch über den Stellenwert des Vereinssports?
Also das weiß ich nicht, aber das wäre, wenn, wie Sie sagen, im Grunde halt eine bittere Pille gewesen, genau, oder die wir alle geschluckt haben, bittere Pille im Hinblick darauf, dass wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie von der Politik nicht so gesehen wurden und die Vereine ja als erstes auch mitgeschlossen haben und dann keine Angebote stattfinden konnten. Also das ist meine Hoffnung, dass wir definitiv daraus gelernt haben und dass wir von der Politik eher mit an den Tisch geholt haben. Da gibt es nach wie vor noch Potenzial, weil wir haben bei der Energiekrise gesehen, dass wir wieder ordentlich Lobbyarbeit leisten mussten, um eben auch in Härtefallfonds oder Entlastungspakete hineinzukommen. Aber die Bedeutung von Sport und Bewegung, die ist, glaube ich, bei allen nach Corona angekommen und ja wissenschaftlich jetzt nochmal noch fundierter dargelegt. Von daher, glaube ich, kommt keiner mehr in Deutschland drum herum, sich nicht zu bewegen.
Trotzdem könnte man ja auch so sagen, je mehr Mitglieder, desto höher ja auch der Stellenwert von Sportvereinen und des Sports. Können Sie das formulieren? Wann geht es eigentlich den Sportvereinen in Deutschland gut?
Da würde ich sagen, wenn die Rahmenbedingungen optimal sind. Und das sehen wir leider noch nicht. Also wir sprechen ja immer noch über auch Sanierungsstau, der abgebaut werden muss. Wir haben jetzt hier gerade die Energiekrise, wir haben die Härtefallfonds, die aktuell für Entlastung sorgen, Energie- und Gaspreisbremse. Aber wir haben noch keine richtige Perspektive nach April 2024, wenn diese Instrumente zum Beispiel auslaufen. Und da könnte es auch der Fall sein, dass wir zum Beispiel höhere strukturelle Förderungen brauchen, damit die Vereine, die auf der einen Seite jetzt, was wunderbar ist, immer einen Mitgliederzuwachs haben, aber auf der anderen Seite auch gebeutelt sind von der Energiekrise und der Inflation, überlegen müssen, gerade ihre Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Und wenn Vereine nicht mehr in dieser Zwickmühle wären, sondern eben dann halt auch eine ausreichende Förderung bekommen, strukturelle Förderung und optimale infrastrukturelle Rahmenbedingungen haben, glaube ich, dann wären wir einen Schritt weiter.
Verstehe ich aus Ihrer Sicht, dass Sie als Vertreterin des Deutschen Olympischen Sportbundes da auch versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben für die Vereine, aber ein Großteil der Sportstätten ist ja im Eigentum von Kommunen. Also müsste ja dann die Vereine erstmal auf den ersten Blick gar nicht so stark treffen. Außer, dass sie natürlich mitbekommen, wenn es zieht und kalt wird und nicht genug geheizt werden kann.
Ja gut, 2/3, 1/3. Also 1/3 liegt dann in der Hand der Sportvereine, also in privater Trägerschaft, und 2/3 in kommunaler Hand. Bei dem 1/3 ist es jetzt zum Beispiel so, wenn wir über das jetzt anstehende Heizungsenergiegesetz sprechen, da wäre es tatsächlich wunderbar, wenn diejenigen, die schon mutig waren und in eigene Sportinfrastruktur investiert haben, dann auch entlastet werden, zum Beispiel mit einem Klimaboni, wenn sie jetzt andere Heizungen einbauen müssen, weil über 50% derjenigen, die jetzt eigene Sportstätten betreiben, betreiben diese zum Beispiel mit Gas. Und meines Erachtens müssen die eher belohnt werden, dass sie in Infrastruktur investieren, dass sie ja einfach neue Angebote schalten können durch die Eigenständigkeit der Vereine. Und das sollte meines Erachtens dann tatsächlich halt auch unterstützt werden durch Förderprogramme, auf die auch unmittelbar die Vereine zugreifen können. Und dann gibt es natürlich die kommunalen Sportstätten, haben Sie zu Recht ausgeführt, aber auch die sind nicht in optimalem Zustand. Insofern wäre es meines Erachtens da auch angezeigt, noch mehr durch Länder und natürlich, da sind wir auch den Bund gefordert, hier Förderlinien aufzusetzen, um zum einen aber den Sanierungsstau abzubauen und natürlich halt auch die Dekarbonisierung voranzutreiben.
Es rufen da ja gerade alle möglichen Gewerke nach Förderung, gerade wenn es um diese Heizungsthematik geht, schon einmal in der Voraussicht, dass da vielleicht etwas kommt, auch was hohe Investitionen fordert. Aber warum sollte der Sport da eine besondere Rolle spielen?
Weil wir, was wir am Anfang gesagt haben, ja ganz viele Menschen in Bewegung bringen und als gemeinnützige Vereine keine Rücklagen haben, keine weiteren Finanzierungsquellen als jetzt Mitgliedsbeitragserhöhungen zum Beispiel aufzutun und wir ansonsten einfach gar nicht diese Modernisierung mitgehen könnten. Insofern ist es angezeigt, dass bei dem Gebäudeenergiegesetz die Vereine insbesondere berücksichtigt werden.
Lassen Sie uns noch über andere Hilfen sprechen, die es ja gerade zum Beispiel vom Bund gibt. Es läuft ja momentan ein Restart-Programm, das mit 25 Millionen aus dem übrig gebliebenen Geld aus dem Fördertopf der Corona-Hilfen für den Profisport bezahlt wird oder bezahlt worden ist. Da ist ja Geld, was für den Profisport vorgesehen war, umgewidmet worden für den Breitensport. Zeigt das nicht auch, dass es eine Flexibilität gibt hin zum Breitensport, auch bei der Bundespolitik?
Ich sehe also eine große Offenheit und Anerkennung auf der bundespolitischen Bühne gegenüber Breitensport und den Themen der Sportentwicklung. Das ist erstmal grundsätzlich positiv und wir sind ja auch gerade dabei, einen Entwicklungsplan Sport zu schreiben, was ja im Koalitionsvertrag ausgewiesen ist. Und das BMI hat da einen Prozess aufgesetzt, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und im vergangenen Jahr gab es ja erstmalig im Dezember, am 13. Dezember, einen Bewegungsgipfel, ein Novum, an dem 9 Ministerien teilgenommen haben, 2 Länder, Fachkonferenzen, die kommunalen Spitzenverbände und der organisierte Sport. Also da ist mächtig was in Bewegung, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Und jetzt müssen noch weitere Taten geschaffen werden, sodass es nicht bei einer Gipfelerklärung bleibt, sondern dass wir gemeinsam, und dazu haben wir uns alle verabredet, bei dem Bewegungsgipfel einen Entwicklungsplan Sport auf die Beine stellen. Und da sind wir alle gefordert. Wir jetzt arbeiten gerade 5 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen: Engagementförderung, Sichtbarkeit des Sports erhöhen, Sport früh verankern, also in Kitas und Schulen, und die gesellschaftliche Kraft des Sports besser ausschöpfen. Und natürlich eine Arbeitsgruppe arbeitet auch zu Sportinfrastruktur und Bewegung im öffentlichen Raum. Und wenn dies dann halt auch tatsächlich dazu kommt, dass es nicht nur einen Aktionsplan gibt, sondern tatsächlich einen Entwicklungsplan, dann können wir sagen, wir haben erfolgreiche Arbeit geleistet.
Über die Engagementförderung sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Wenn wir aber drüber sprechen, erstmal über diese Bewegungsförderung. Es gibt ja sehr viele Kinder unter 10, die zum Beispiel durch Kinderturnen, Schwimmkurse oder Fußball mit Vereinssport in Berührung kommen, aber dann nicht bleiben. Also müsste man sich in solchen Runden auch einfach genauer damit beschäftigen, wie Kinder, wie Menschen wirklich gehalten werden beim Sport, ob die Angebote attraktiv genug sind, modern genug, alltagstauglich genug?
Also die Dropout-Quote ist ja, also es ist einmal im Jugendalter und dann halt im Erwachsenenalter am höchsten. Das hat mit den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen tatsächlich zu tun. Das ist meines Erachtens nicht darauf zurückzuführen, oder zumindest nicht alleine darauf zurückzuführen, dass dann die Angebote nicht mehr passend sind. Ich erlebe bei den Verein eine extrem große Flexibilität und Kreativität, wenn es darum gilt, wirklich neue Angebote zu schaffen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen riesen Hype auch darum, um Sportangebote im Freien, das kommt also weiter zu entwickeln. Und das kommt auch so ein Stück weit aus der Corona-Pandemie, aber auch aus dem Bewusstsein der jungen Menschen, das Erleben in der Natur, sich einzusetzen für Natur, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und das verbinden wir mit Angeboten in den Vereinen, oder die Vereine schaffen solche Angebote, die eben diese unterschiedlichen Themenfelder zusammenbringen. Und da erleben wir wiederum dann einen großen Run der Jugend, die diese Angebote wahrnehmen. Also ich glaube, dass unsere Struktur und auch die Angebotsstruktur von den Vereinen tatsächlich so flexibel ist, dass sie am Puls der Zeit agiert. Aber ich denke, dass die Rahmenbedingungen wie Grundhalt Schule, wir sprechen jetzt auch wieder über Ganztag und dann eben halt auch, wo und wie ist man verortet in der Stadt, welche Angebote gibt es noch parallel oder eben halt auf dem Land, und da auch wieder, wie ist die Sportinfrastruktur, wie kann ich den Sport erreichen, wie sind die Mobilitätsfragen gelöst. Ich glaube, diese Themen müssen wir besprechen, und das machen wir tatsächlich auch, wenn wir darüber diskutieren, wie soll der Entwicklungsplan Sport aussehen.
Sagt Michaela Röhrbein vom Deutschen Olympischen Sportbund. Teil 2 unseres Gesprächs dann zum Sportverein der Zukunft hören Sie später in dieser Sendung. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Es ging um die Krise des Ehrenamts, die auch Sportvereine nicht verschont. An allen Ecken und Enden fehlen Leute, die sich um die Vereinskasse oder das Vereinsheim kümmern, oder die, die als SchiedsrichterInnen Spiele pfeifen. Dabei sind sie sowas wie das Rückgrat des Vereinssports. Jennifer Stange hat sich bei Sportvereinen in verschiedenen Teilen Deutschlands umgehört, wie sehr sie das inzwischen beeinträchtigt und was sie dagegen tun wollen.
Sonntagmorgen 10.30 Uhr am Mainbogen zwischen Frankfurt und Offenbach. Der Doppelvierer mit Steuerfrau im Heck ist startklar und wird an den äußeren Rudern von 2 Frauen auf dem Steg vorsichtig Richtung Flussmitte gedrückt. Konrad Eberl kommentiert.
Los, das Kommando. Und dann schön gleichmäßig. Das ist halt auch. Rudern ist ein absoluter Teamsport. Das heißt, alle im Boot sind gleich und einer hat das Kommando. Oder eine.
Konrad Eberl ist ehrenamtlicher Bootswart und Leiter der Abteilung Rudern im Offenbacher Ruderverein 1874.
Und da fängt das Ehrenamt eigentlich ja schon an. Es gibt jemanden, der steuert, und der hat letztendlich die Verantwortung fürs Boot. Und da müssen sie auch Leute hinbringen, dass sie sagen, ja, sie übernehmen diese Verantwortung. Und das ist so ein bisschen der erste Schritt.
Weiter hinten auf dem Gelände des Offenbacher Rudervereins mähen 2 Ehrenämtler zwischen den Jollen und Motorbooten den Rasen. Das ist eher Muss und weniger Sport und Spaß, wie auch Papierkram oder Ähnliches.
Klar, es schreien nicht alle hier, es können auch nicht alles, aber letzten Endes ist das auch so ein Weg, wie man Leute reinbringen kann, so kleine Schritte.
Gerd Wander steht neben ihm auf dem Rasen vor dem Anleger und nickt. Wander ist letztes Jahr zum Vereinsvorsitzenden des Rudervereins gewählt worden, der neben Ruder und Segel eben auch eine Hockeyabteilung hat. Und das ist Wanders Leidenschaft. Als Vorstand hat er auch die anderen Freiwilligen im Blick.
Die muss man wirklich, ja, ich will jetzt auch behüten, aber man muss sie aufbauen. Ja, es ist ganz, ganz selten, dass jemand von sich alleine kommt und sagt, so, ich kann das übernehmen, das ist sehr, sehr selten. Also in meiner 40-jährigen oder bald 50-jährigen Tätigkeit im Hockeysport, das ist mir vielleicht zweimal passiert. Ja. Man muss 100 Leute fragen und hat dann vielleicht einen.
Eberl und Wander, die sich als Vorstandsteam begreifen, sind sich einig. Sich um Ehrenämtler zu kümmern, ist Führungsaufgabe. Das ist ihnen mit Unterstützung des Hessischen Landessportbunds noch einmal klarer geworden. Wander ist 74 Jahre alt und seit über 50 Jahren in ein und demselben Verein aktiv. Ein Bund fürs Leben. Das war mal, sagt Christian Kaufmann vom Hessischen Landessportbund.
Heutzutage bleiben Ehrenamtliche nicht mehr so lange in einem Sportverein engagiert.
Allein dadurch entstehen immer wieder Lücken bei den ehrenamtlichen Posten. Das gilt insbesondere für Vorstände, Schiedsrichterinnen, Trainer. Obwohl in Hessen, wie in vielen anderen Bundesländern auch, die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen wieder auf Vor-Pandemie-Niveau liegen, bleibt das Problem bei dauerhaften, verbindlichen Ehrenamtsposten akut, sagt Kaufmann, zuständig für das Freiwilligenmanagement.
Wir setzen auf Qualifizierung. Wir wollen Menschen dafür ausbilden, diese Aufgabe zu übernehmen, Freiwilligenarbeit und Ehrenamtlichkeit im Verein zu organisieren. Wir wollen unsere Vereine auch fit machen, diesen Wandel zu begleiten, den es gesellschaftlich gibt.
Wo keine Leute sind, findet sich auch für den Posten des Ehrenamtsverantwortlichen niemand. Auf lange Sicht sei genau das aber wichtig, so Kaufmann. Kurzfristiger könne man für Vorstände den Arbeitsaufwand überschaubarer gestalten. So wie im Offenbacher Ruderverein. Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen und in kleinere Projekte gliedern, sowie Mitverantwortlichkeiten nur für begrenzte Zeiträume vergeben, empfiehlt Kaufmann. Gefragt sind aber auch sogenannte Soft Skills.
Für mich ist das Wichtigste ein Kulturwandel in den Vereinsstrukturen. Das ist das Wichtigste, um viele andere Schritte und Instrumente, die wir dann auch schulen, auch erst zur Wirkung zu bringen.
Wichtig sei mehr Wertschätzung. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in zahlreichen Imagekampagnen, die bundesweit das Ehrenamt bewerben. In Leipzig Porträts von Helfern, Trainerinnen, Schiedsrichtern, die ganz prominent über die städtische Außenwerbung mit einem Danke dazu verbreitet werden. Motivieren solche Kampagnen wirklich? Der Effekt sei nicht so einfach nachweisbar, aber der Versuch ist es wert, sagt Christian Schricker vom Landessportbund Sachsen.
Uns wird nach wie vor signalisiert, dass die Ehrenamtler schwerer wieder zu mobilisieren sind. Insbesondere Übungsleiter, Trainer, Kampf- und Schiedsrichter sind gerade ein brennendes Thema.
Die Lage in Hessen und in Sachsen ist ähnlich. In beiden Bundesländern fehlen Leute auf wichtigen Positionen. Deshalb gibt es auch in Sachsen, wie mittlerweile in vielen Bundesländern, eine Engagementberatung. Und wie in Hessen werden auch in Sachsen nun Ehrenamtskoordinatoren ausgebildet. Manche Vereine setzen aber auch auf finanzielle Anreize, auf mehr oder weniger gut bezahlte staatlich finanzierte Mitarbeit.
Der Bundesfreiwilligendienst ist sowohl für Jugendliche als auch für Ältere. Und dann haben wir das klassische freiwillige soziale Jahr, was nur für Jugendliche bis 27 ist. Das ist in Sachsen durchaus ein Thema.
Größere Vereine haben mittlerweile häufig eine bezahlte Geschäftsführung. Uwe Bodusch, Vorsitzender des Leipziger Postschwimmvereins, sagt, dass es ohne finanzielle Entschädigung nicht mehr geht.
Ja, jetzt ist bald der Zieleinlauf.
Bodusch, Feuerwehrmann und Vorsitzender eines Vereins, der auf Leistung setzt, ist schwer zu kriegen. Hier per Telefon am Rande der Deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin zu hören, wo er mit den 15 Jugendlichen aus seinem Schwimmverein mitfiebert.
Geld spielt eine größere Rolle. In Leipzig haben vor 10, 15 Jahren die Mieten 4 Euro pro Quadratmeter gekostet. Jetzt sind wir mittlerweile bei 8, 9 Euro. So. Und die Gehälter, die haben sich natürlich nicht gesteigert.
Zumindest nicht in vergleichbarer Höhe. Und deshalb setzt sich Bodusch für erhöhte Aufwandsentschädigungen ein, für meistens studentische Übungsleiter.
Und somit müssen sie eben nicht zur Rewe an die Kasse gehen.
Vergütung ja oder nein? Ein strittiges Thema im Freiwilligenmanagement. Im Leistungssport durchaus üblich, im Freizeitbereich schwierig, findet Gerhard Wander, Vorsitzender des Rudervereins in Offenbach.
Da kommt man einfach mit dem Beitrag, den ein Verein in so einer Stadt, sagen wir jetzt wie Offenbach, da kommt man dann mit den finanziellen Mitteln nicht hin. Wir haben 72 Euro für Jugendliche.
Mehr würde für manche den Zugang in den Sportverein erschweren. Vorstandskollege Konrad Eberl sieht Bezahlung prinzipiell kritisch.
Aber es ist nicht das, was am Ende des Tages ein Verein am Leben erhält.
Deutschland ist das Land der Vereinsmeier und der Sportverein ist der deutsche Verein in Reinform. So stand es 2012 im Bericht zu einer deutschlandweiten Befragung zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Es geht um die sogenannte Civis Survey des Deutschen Stifterverbands. 10 Jahre später hat die Befragung 2022 zum ersten Mal konkret Auskunft darüber gegeben, welchen Einfluss zum Beispiel die Pandemie hatte auf das ehrenamtliche Engagement. Auch im Sport. Ich habe mit Peter Schubert, einem der Macher dieser repräsentativen Umfrage, gesprochen. Und natürlich habe ich ihn erst einmal gefragt, welches Bild sich jetzt 10 Jahre nach der ersten Befragung zum Ehrenamt im Sport ergibt.
Wir sehen immer noch, dass der Sportverein ein ganz beliebter Ort des Engagements ist. Wir fragen in unseren Studien die Organisationen immer ab, in welchem Engagementfeld sie sich verorten. Ja, wir haben den Bereich Sport, Bildung, Kultur, aber auch natürlich Freizeitorganisationen, Umwelt und so weiter. Und wir sehen auch in 2022 in unserer letzten Befragung, dass immer noch der Sport das größte Engagementfeld darstellt. Wir sehen aber, wenn wir die letzten 10 Jahre uns anschauen, dass der Anteil der Organisationen im Sport abnimmt. Das heißt, nicht, dass es insgesamt weniger Sportvereine gibt, weil insgesamt die Zahl der Organisationen zunimmt. Das bedeutet aber, dass sich Engagement zunehmend auch in andere Felder verlagert, die populärer werden.
Das heißt, es gibt gesellschaftliche Bereiche, die dem Sport sozusagen Konkurrenz machen bei dem Kuchen an Zeit, den Menschen einfach haben für freiwilliges Engagement.
Genau, wir wissen so, dass sich in etwa 40% der erwachsenen Bevölkerung aktiv engagiert. Das sind momentan in etwa 29 Millionen Menschen in Deutschland. Und wir sehen aber, dass die Zahl der Organisationen in den vergangenen 10 Jahren nochmal deutlich gewachsen ist. Das heißt, wir wissen, es gibt immer mehr Organisationen, die um einen begrenzten Pool an Menschen konkurrieren. Und wir sehen gerade in den letzten 10 Jahren, dass die Engagementfelder Bildung, aber auch Umwelt starken Zuspruch erhalten haben. Immer mehr Schulfördervereine entstehen zum Beispiel, in denen sich Menschen engagieren. Umweltinitiativen kommen auf. Und natürlich sind das auch andere Engagementfelder, die dann mit dem Sport konkurrieren.
Gibt es dafür irgendeine Art von inhaltlicher Begründung? Also sehen Menschen irgendwie mehr Sinn inzwischen dabei, zu sagen, ich unterstütze jetzt mit meiner Zeit eher die Umweltorganisation oder engagiere mich gegen den Klimawandel?
Ja, wir haben natürlich insgesamt einen Wertewandel und auch andere Motive, die Menschen mit ihrem Engagement verfolgen. Also wir sehen in unseren Befragungen auch, dass die Organisationen vor 10 Jahren sich noch primär verstanden haben als Mitgliederorganisationen, die vor allem Orte sind der Gemeinschaftsbildung, wo Menschen auch gerade hingehen aus sozialen Gründen. Wir sehen jetzt inzwischen, dass immer mehr Menschen aber auch in ihrem Engagement wirklich in die Gesellschaft hineinwirken wollen, soziale Probleme bearbeiten wollen, eben gerade auch den Sinn darin sehen, dass man in einem Rahmen eines Engagements einen Beitrag zur Gesellschaft leistet.
Das würde bedeuten im Sport, dass das Vereinsheim und dieses Gesellige, was es da vielleicht gibt, nicht mehr so den hohen Stellenwert hätte, sondern dass es wirklich inhaltliche Aufgaben braucht, die die Menschen dann heranholen?
Genau, das hat natürlich auch ganz unterschiedliche Gründe. Das zum Beispiel liegt auch natürlich an dem veränderten Mobilitätsverhalten. Menschen ziehen viel häufiger um. Sie machen mal hier in einem Verein mit, dort in einem Verein oder gar nicht mehr in einem Verein, sondern in einer informellen Initiative und sind insgesamt nicht mehr so stark gebunden an einen Ort und somit auch nicht mehr an einen lokal tätigen Verein. Wir wissen ja, die meisten Vereine sind wirklich vor Ort, in ihrem Ort aktiv. Und dann suchen die Leute auch gar nicht mehr vielleicht sich den Verein aus als Ort, wo man langfristig dann die Beziehungen aufbaut, sondern man hat vielleicht ganz andere Kreise in der Freizeitgestaltung oder in beruflichen Kontexten, wo man dann auch soziale Kontakte pflegt.
Wie sind denn eigentlich die blanken Zahlen, was diesen Rückgang oder diese Umorientierung angeht?
Wir schauen ja in erster Linie auf die Organisationszahlen und da haben wir gesehen, im Jahr 2012 waren 25% der Organisationen in Deutschland Sportvereine. Wenn wir mal ganz global schauen auf Vereine, Stiftungen und andere zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, das ist jetzt auf 22% zurückgegangen. Das ist natürlich damit immer noch das größte Engagementfeld, aber man sieht im Zeitverlauf eine Verschiebung. Wir sehen aber durchaus im Sportbereich aktuell ganz besondere Herausforderungen in der Gewinnung und Bindung von Engagierten. Wir fragen in unserem Survey ab, wie sich eigentlich die Zahlen an freiwillig Engagierten in der Organisation in den letzten 5 Jahren entwickelt haben. Und da geben 27% der Sportvereine an, dass das Engagement rückläufig ist und nur 17%, dass es zugenommen hat. Und es gibt kein anderes Engagementfeld, sei es Freizeit, Kultur, Soziales, Gesundheitswesen oder Bildung, in dem ein so hoher Anteil der Organisationen aktuell sagt, wir haben weniger Leute, die sich in unserer Organisation engagieren.
Geht es auch darum, dass man vielleicht Freiwillige verloren hat? Also Menschen, die sich noch über das Sporttreiben hinaus im Verein vorher engagiert haben, sei es jetzt als SchiedsrichterInnen oder sei es eben, weil sie dann doch auch noch die Energie aufgebracht haben, Vereinsfeste zu organisieren, die das dann über die Pandemie nicht mehr gemacht haben und jetzt die freien Wochenenden vielleicht entdeckt haben für sich.
Genau, das ist insgesamt, was wir in der Pandemie gemerkt haben, nicht nur im Sportbereich, auch in anderen Engagementfeldern, dass Menschen ganz andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entdeckt haben. Vor allem, weil Sportstätten nicht mehr zugänglich waren. Es gab Kontaktbeschränkungen, viele Angebote konnten nicht mehr stattfinden. Und natürlich haben sich die Menschen dann umorientiert und dann eben auch nicht mehr in dem Maße jetzt im Nachgang dann angefangen, sich wieder zu engagieren. Es gibt natürlich gerade im Sportbereich auch noch besondere Herausforderungen. Also wir sehen die Entwicklung der sogenannten Informalisierung. Es gibt immer mehr Leute, die auch in informellen Kontexten ihr Sport ausüben. In Sportgruppen zum Beispiel zum Joggen, zum Fahrradfahren. Da hat natürlich die Digitalisierung den Menschen auch ermöglicht, nochmal ganz unkompliziert auch mit Menschen, die gleiche Interessen haben, zusammenzufinden und den Sport dann einfach ohne diesen Vereinskontext auszuüben. Ganz niedrigschwellig, man muss nicht Mitglied werden irgendwo, man kann mal hingehen und mal nicht. Das ist also eine Entwicklung, die wir auch im Sport sehen. Und hinzu kommt natürlich im Sport auch die Entwicklung der Kommerzialisierung. Also wir haben immer mehr kommerzielle Anbieter, Fitnessstudios, die gerade insbesondere im Bereich Erwachsenensport, im Gesundheitssport immer noch aktiv sind oder stark aktiv sind und die Menschen abgreifen. Und das natürlich auch nochmal eine Herausforderung ist. Wir sehen aber trotzdem, und das ist vielleicht eine schöne Entwicklung, die wir immer noch im Sport sehen. Es gibt kein anderes Engagementfeld, in dem anteilig mehr junge Engagierte zu finden sind. Also das zeigen unsere Ergebnisse auch.
Also kein Generationenproblem jetzt gerade.
Also wir haben nicht per se ein Generationenproblem. Wir sehen in den Daten, dass es den Organisationen durchaus möglich ist, junge Engagierte und junge Mitglieder zu finden. Wir haben aber natürlich auch gerade durch das veränderte Mobilitätsverhalten dann auch einen gewissen Bruch dadurch, dass Menschen dann im jungen Erwachsenenalter dann noch wegziehen und vielleicht nicht mehr weiter engagiert sind im Verein. Das heißt, wenn wir uns mal so eine klassische Ehrenamtskarriere vorstellen, man ist erst Mitglied in einem Verein, irgendwann übernimmt man ein Amt. Das passiert ja in der Regel nicht von heute auf morgen. Oft geht ja einem Engagement auch eine Menge längerjährige Mitgliedschaft voraus. Da kommt natürlich dieses Thema zunehmende Mobilität, ist natürlich ein hinderlicher Faktor. Es kommt zu gewissen Brüchen in diesen Ehrenamtskarrieren.
Das ist ja genau das, was möglicherweise auch ein Potenzial darstellt für Sportvereine, dass eben nach Umzügen von Personen so ein Sportverein und ein Engagement dann ja auch Anschluss in einem neuen Ort bedeuten könnten. Wird das vielleicht noch nicht genug gehoben, dieses Potenzial?
Ja, man muss natürlich sagen, dass auch nicht jeder Verein vielleicht ganz offen und eine ganz ausgeprägte Willkommenskultur gegenüber neuen Menschen hat. Das muss man natürlich kritisch auch sehen, dass es in Vereinen natürlich auch dann oft Leute gibt, die sich seit sehr langer Zeit kennen, wo auch bestimmte Personen seit langer Zeit im Vorstand sind und sozusagen auch gewisserweise vorgeben, wie der Hase läuft. Und da müssen, glaube ich, sehr viele Vereine sich auch überlegen, wie man neuen Menschen dann niedrigschwellig ermöglicht, einen Einstieg zu finden. Wir sehen zum Beispiel, dass immer mehr Organisationen sagen, bei uns engagieren sich inzwischen auch Menschen, die gar nicht formal Mitglied in der Organisation sind. Also auch da sehen wir seit 2012 bis heute einen relativ kontinuierlichen Trend, dass sich das Engagement von der Institution der Mitgliedschaft ein bisschen loslöst. Das heißt, da müssen sich Vereine ein Stück weit neu erfinden, offener werden, niedrigschwellige Angebote ermöglichen, damit es für Menschen auch attraktiv ist, überhaupt in einer neuen Stadt, wenn sie zugezogen sind, dann dort in den Verein zu gehen oder nicht zu sagen, ja, ich fahre gern Fahrrad, ich suche mir online in einer Facebook-Gruppe eine Gruppe von Menschen, die auch gerne Fahrrad fahren. Es muss ja diesen Mehrwert für den Verein auch geben. Und ich denke, das ist wichtig, weiterhin auch darzustellen.
Sagt Peter Schubert von Zivilgesellschaft in Zahlen zum ehrenamtlichen Engagement in Deutschland. Die Vorständin Sportentwicklung des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michaela Röhrbein, hat Anfang Mai in einem Impulsvortrag vor Vereinsvertretern beschrieben, wie ihre Vision des Sportvereins der Zukunft aussieht. Nämlich als der hippe Verein, als soziale Tankstelle, der auf drängende Fragen der Zeit eine Antwort hat. Zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit. In unserem Interview vor der Sendung hat sie mir gegenüber auch betont, für solche Aufgaben brauchen Sportvereine Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Da glaube ich, da müssen wir ja noch attraktiver, noch kreativer und auch flexibler werden und uns mehr kümmern um Menschen, die sich in unseren Vereinsstrukturen engagieren wollen, um eben diesen hippen Verein nebenan ja zu betreuen, sichtbar zu machen und die Angebote weiterzuentwickeln.
Da fallen ja dann aber auch, also gerade in diesem Vortrag, auch so Begriffe, große Begriffe, wie dass der Sportverein eben auch zur Demokratieförderung da ist, eine intakte, diverse Gesellschaft formt, nonformale Bildung liefert, aber eben auch die von Ihnen angesprochene Dekarbonisierung mit angreift. Überladen Sie den Sport mit seinen ehrenamtlichen Strukturen da nicht auch ein wenig mit Werten und Aufgaben, die die Sache von Hauptamtlichen sein müssten?
Also zuvorderst geht es erstmal darum, Sport zu treiben und Spaß zu haben. Das steht an erster Stelle, wenn man an Vereinssport denkt. Das impliziert dann aber gleichzeitig auch, und das ist das Schöne am Vereinssport, dass man Sport in der Gemeinschaft macht und dass man nicht im Grunde nur in seiner Peer Group sich bewegt, sondern dass man automatisch mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, Lebenshintergründen, Kulturen zusammenkommt und sich austauschen kann. Und darüber passieren alleine solche Dinge, wie eben auch, dass man lernt, okay, wie funktioniert denn Wählen? So wie ich wähle mein Team, ich wähle den Vereinsvorstand. Das sind alles Aspekte, die dazu beitragen, sich darüber auch Gedanken machen zu können, wie funktioniert unsere Gesellschaft und wie lernen und leben wir gut miteinander. Also sehe ich das tatsächlich nicht so, dass die Vereine, wenn man jetzt sagt, das ist der Anspruch, den man hat, Vereine müssen zur Demokratieförderung beitragen, nicht damit überladen werden, sondern es sind zum Großteil Prozesse, die implizit im Vereinswesen sind. Ich will aber nicht verhehlen, dass sie natürlich auch Unterstützung brauchen. Und je nachdem, wo die Vereine auch sind und wie die Milieus sind, dass wir dort Programme brauchen, auch um zum Beispiel mit der Vielfalt, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen bestmöglich zusammenzukommen. Und dass wir dafür gut geschultes, qualifiziertes Personal brauchen. Weil das wissen wir auch, dass ehrenamtliche, engagierte länger bleiben und sich engagieren und auch sicherer sind, wenn sie eben gut qualifiziert sind. Und daran müssen wir investieren.
Ja, deswegen frage ich auch so ein bisschen mit Blick auf das Ehrenamt, weil das könnte ja schon in der aktuellen Situation, in der das Ehrenamt ja schon auch Probleme hat, auch Menschen neu zu rekrutieren, ja, ein Problem könnte das Ganze werden, weil es eben zu viel abverlangt. Also so Dinge wie Inklusion und Integration, die dann an einzelnen sich aufreibenden Ehrenamtlichen hängen bleiben und dann vielleicht so ein bisschen abschreckend wirken, wenn man neue Menschen dafür gewinnen möchte.
Also wir dürfen natürlich die Vereine oder die ehrenamtlich Engagierten an der Stelle nicht alleine lassen. Und Inklusion hört ja auch nicht da auf, dass im Grunde die Sportstätte barrierefrei zu erreichen ist, sondern das gehört im Grunde halt auch dazu, dass man Dokumente zum Beispiel mit leichter Sprache erstellt und dazu braucht es Hilfestellung. Da sehe ich aber tatsächlich und zum Beispiel auch über die Landessportbünde oder auch durch die Fachverbände und den DOSB an einigen Stellen schon ganz gut aufgestellt mit Unterstützungsmechanismen. Und an einigen Stellen haben wir aber tatsächlich auch noch Potenzial nach oben. Und deswegen ist es so wichtig, genau in diese Bereiche, also ich sage jetzt mal nochmal diesen Überbegriff, in diese gesellschaftliche Kraft des Vereinssports zu investieren, weil sie eine so große, starke Säule sind, zur Stärkung der Gesellschaft und des Miteinanderlebens in Deutschland, dass ich glaube, dass es sich doppelt und dreifach auszahlt, wenn man einen Euro nur in die Hand nimmt, um im Grunde den Vereinssport zu stärken.
Bei uns im Deutschlandfunk war das Michaela Röhrbein vom Deutschen Olympischen Sportbund. Wenn wir über Sportvereine der Zukunft reden, dann spielt da ein Thema der Gegenwart eine große Rolle, die Digitalisierung. Wenn vieles auf Ehrenamt basiert, dann muss sich ja erstmal jemand finden, der Mitgliedsanträge vom Papierzettel ins Netz bringt oder den Vereinsauftritt auf Instagram pflegt. Dabei stecken in der Digitalisierung viele Chancen für Sportvereine, wie Michael Watzke berichtet.
So wie man früher vielleicht eine Vereinszeitung gemacht hat und die im Dorf verteilt hat, ist das jetzt sozusagen die neue Vereinszeitung, wo man die Dinge einfach auch online ausspielen muss, um die Menschen zu erreichen.
Mit das meint Sven Laumann, Professor für Wirtschaftsinformatik, die digitalen Medien und ihre Möglichkeiten und Gefahren. Der Wissenschaftler von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen plädiert dafür,
dass wir im organisierten Amateursport tatsächlich die Chancen der Digitalisierung sehen, aber auch verstehen, dass da Gefahren drin lauern, dass das uns irgendwo auch überflüssig machen könnte und wir den Weg gemeinsam gestalten müssen, sodass am Ende der Sport analog bleiben kann, weil er verstanden hat, dass er digitaler werden musste.
Digitalisierung im Breitensport hat viele Facetten. Es ist die Fußballtabelle, die die Kreisligamannschaft schon kurz nach Spielende im Internet abrufen kann, inklusive Spielbericht und Torschützenliste. Es ist die Teilnehmerliste, in die sich Leichtathleten übers Handy eintragen können, statt auf Papier. Vor allem aber ist es eine Frage der Kommunikation, vereinsintern und nach außen, sagt Jörg Amon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes BLSV.
Wenn man sich die Veränderung der Kommunikation gerade der letzten 10, 15 Jahre durch die ganzen sozialen Medien anschaut, die tagtäglich, stündlich, minütlich, also dauerhaft ja zur Verfügung sind mit Bildern, mit kurzen Texten, mit Musik, mit Bewegtbildern und Ähnlichem, dann spürt man, dass da enormer Umbruch war.
Ein Umbruch, den längst noch nicht alle der 11.700 Sportvereine in Bayern realisiert haben. Dabei ist der Freistaat in Sachen Digitalisierung vorne dabei, findet Amon.
Wir versuchen, die Digitalisierung in die Hand zu nehmen. Wir versuchen, die Menschen zu entlasten. Und der Bayerische Landessportverband hat deswegen vor einigen Jahren eine eigene Digitaltochter gegründet.
Die bietet zum Beispiel Verein 360 Manager an, eine kostenlose Software, die den Sportvereinen im BLSV die Verwaltung ihrer Clubdaten erleichtern und digitale Mitgliedsausweise ermöglichen soll.
Das kann man dann gerne nutzen. Für die Bestandserhebung nutzt man das sowieso schon, Verein 360. Und mit dem Manager kann man jetzt Stück für Stück die eigenen Abteilungen auch verwalten und kann dann auch Unfallschäden, weil es ja doch auch Sportunfälle gibt, dann auch melden, entsprechend bei unserem Versicherungspartner. Und so versuchen wir, die Menschen da zu entlasten und die fühlen sich auch ganz gut entlastet damit.
Aber nicht alle Angebote sind kostenlos. Wer ein weiteres Softwarepaket des BLSV bucht, um Mitgliedsbeiträge digital zu verwalten und die Vereinskommunikation zu verbessern, der muss zahlen. In vielen Vereinen gibt es durchaus noch Widerstände. Vor allem ältere Funktionäre sehen in zu viel Digitalisierung eine Gefahr für den Sport. Der sei und bleibe schließlich analog, ob auf dem Tennisplatz, in der Sporthalle oder dem Schwimmbecken. Aber das eine schließe das andere nicht aus, findet der Wirtschaftsinformatiker Sven Laumann, dem Mitgliedsanträge auf Papierzetteln ein Graus sind. Sowas gehöre im Jahr 2023 zum Download ins Netz.
Diejenigen, die da nicht präsent sind, die tun sich schwer, dann auch Menschen zu erreichen. Und deswegen darf auch der Sport, der organisierte Sport, die Sportvereine nicht vor dem Thema zurückschrecken, sondern das als Chance sehen, Menschen zu binden und Menschen zu gewinnen. Weil es eben auch inzwischen Plattformen gibt von privaten Anbietern, die Sport organisieren. Und darüber natürlich auch eine Konkurrenz von privaten Anbietern entsteht, deren erstes Interesse eine Kommerzialisierung natürlich ist und die auch in Konkurrenz zum den Sportvereinen oder Sportverbänden dann auch stehen.
Und diese kommerziellen Anbieter, von der Münchner Fußballschule bis zur Boulder-Welt, sind digitaltechnisch bestens organisiert. Umso wichtiger sei es, die meistens ehrenamtlich tätigen Vereinsmeier mit den richtigen Instrumenten auszustatten, von Anfang an.
Und da bietet dann beispielsweise der Bayerische Fußballverband auch mit dem Digitalministerium zusammen an, Koten und Kicken, um den Kleinsten schon einfach zu sagen, hey, wir kicken, aber wir koten auch. Also wir machen Sport und bauen dann die Webseite für den Sport im Nachgang, um einfach auch da die beiden Themen zu verbinden und zu zeigen, wie wichtig Digitalkompetenzen tatsächlich heute sind, auch wenn man nicht unbedingt Professor für Wirtschaftsinformatik werden will.
Sagt Sven Laumann, Professor für Wirtschaftsinformatik. Der Druck, der auf den deutschen Sportvereinen lastet, ist immens. In der Corona-Zeit kämpften sie gegen Mitgliederschwund, fehlende Sportstätten und abgesagte Veranstaltungen. Jörg Amon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, gibt sich trotzdem zuversichtlich.
Wir haben ja bisher ein Drittel der bayerischen Bevölkerung in Sportvereinen. Wir wollen auch Richtung zweites Drittel, die auch so noch Sport machen, weil der Sportverein einfach die coolste Einrichtung schlechthin ist.
Das war ein Beitrag von Michael Watzke und ich habe noch eine weitere Hörempfehlung in unserem Sportpodcast Players. Gibt es eine aktuelle Folge über eine Ehrenamtlerin im Behindertensport und ihren Kampf im Alltag gegen die Institutionen. Players gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt schauen wir noch auf das Tagesaktuelle heute im Sport. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist nach dem WM-Finale wieder in der Heimat gelandet und gefeiert worden. Achim Hofbauer war beim Empfang in München dabei.
Ausschlafen war vielen Fans heute Schnuppe. Feiertag hat heute mal eine neue Bedeutung gekriegt. Um 7.30 Uhr sind die Silberhelden 2.0 am Münchner Flughafen gelandet. Was es gab, war Blasmusik, Brezen, Bier, Applaus und Konfettiregen. Münchens Maxi Kastner und Bundestrainer Harold Kreis haben seit dem Finale eigentlich kein Auge zugemacht und konnten kaum fassen, was da los war.
Mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Wir genießen einfach gerade den Moment.
Ja, ist fantastisch. Also ich finde es unglaublich rührend, dass Leute die Zeit nehmen und ihre Freude mit uns teilen.
Die Freude über die erste deutsche WM-Medaille seit 70 Jahren. Was Marco Sturm und Toni Söderholm auf den Weg gebracht haben, das hat Bundestrainer Harold Kreis jetzt bei seiner ersten WM als Chef gekrönt mit WM-Silber. Und das trotz vieler, meist verletzungsbedingter Absagen im Vorfeld.
Die haben unglaublich hart gearbeitet, schon in der Vorbereitung. Die haben unglaublich zueinander gefunden, das kann man nicht planen. Unglaublich Glaube gehabt an der Sache und das hat uns also wirklich bis ins Finale getragen.
Auch weil einige über sich hinausgewachsen sind. Die vierte Reihe etwa um Schütz, Stachowiak und Tuomi, ein Moritz Seider, der bärenstark verteidigt hat, oder ein JJ Peterka, der mir gerade mal 21 zum Leader geworden ist. Nach kurzer Enttäuschung, dass es doch nicht Gold wurde, überwiegt bei ihm
Stolz, wo man wirklich ein bisschen zurückgeblickt hat und sich gedacht hat, was wir wirklich geschafft haben. Wenn man jetzt hier so ankommt, so empfangen wird, glaube ich, zeigt es auch noch mal mehr wie stolz man Deutscher auf einen ist.
Und noch eine Feier gab es heute in Süddeutschland. Die Fußballer des 1. FC Heidenheim sind ja gestern am letzten Spieltag der Saison Meister der 2. Fußball-Bundesliga geworden. Doro Büttner.
Mit tausenden Fans feiern Trainer Frank Schmidt und seine Mannschaft diesen historischen und langersehnten Erfolg im heimischen Stadion.
Nicht die Mannschaft ist mit mir aufgestiegen, sondern wir sind mit der Mannschaft aufgestiegen. Und das ist für mich das größte Geschenk, dass eine Mannschaft so zusammenhält. Heute fliegen die Mücken rückwärts. Vielen Dank für die Unterstützung. Willkommen in der ersten Liga. Dankeschön.
Die Worte eines überglücklichen Trainers Schmidt, der den 1. FC Heidenheim 2007 als Trainer übernahm. Damals noch in der Landesliga. Dass Heidenheim in der kommenden Saison dann also in der ersten Liga spielen wird, hat die Mannschaft auch ihrem Topstürmer Tim Kleindienst zu verdanken. Der Mann mit 25 Treffern war es, der auch den entscheidenden Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte. Seine Zusammenfassung des Ganzen fällt kurz und deutlich aus.
Was dieses Jahr passiert ist, ist was ganz Besonderes. Nicht nur für uns Spieler, sondern ich denke für den ganzen Verein und ja, da gibt's nichts anderes, als einfach zu sagen, dass es die perfekte Saison war.
Und das Feiern der Heidenheimer Champions ist noch lange nicht vorbei, denn man steigt nicht jeden Tag von der Ostalb in den Fußballhimmel auf.
Was ist nur beim FC Bayern los? Gleich zwei deutsche Fußballmeisterschaften geholt an diesem Wochenende und trotzdem wirkt alles im Dunkel einer öffentlichen Schlammschlacht der Führungsebene. Die ging heute weiter, es klangen aber auch versöhnliche Töne an. Johannes Wärmter.
Bayern Münchens Ehrenpräsident tritt nach. Uli Hoeneß bezeichnet es rückblickend als Fehler, dass Oliver Kahn Vorstandschef des Clubs war. Hoeneß sagte dem Fußballmagazin Kicker, Kahn sei zwar ein hochintelligenter Mann, mit dem der Austausch Spaß gemacht habe, für ihn liege aber die größte Enttäuschung darin, dass er gedacht habe, Kahn könne das Amt durch seine Persönlichkeit allein ausfüllen. Stattdessen habe er sich mit seinen Beratern umgeben. Kahns Berater hätten im Hintergrund für, Zitat, katastrophal schlechte Stimmung gesorgt. Nach dem Gewinn der 11. Meisterschaft war die Trennung des FC Bayern von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic bekannt geworden. Man wolle aber im Guten auseinandergehen. Auch Oliver Kahn ließ via Bild-Zeitung wissen, er plane klärende Gespräche mit der Vereinsspitze. Unterdessen hat Clubpräsident Heiner bestätigt, Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge solle wieder mehr in die Führung des Clubs eingebunden werden. Nach dem Willen der Vereinsführung soll Rummenigge bei der Aufsichtsratssitzung am Dienstag in das Gremium aufgenommen werden.
Und eine aktuelle Meldung habe ich noch an diesem Pfingstmontag. Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia haben die 5. Etappe des Ocean Race auf Rang 3 beendet. Und das war's mit Sport am Feiertag. Heute mit einer Sondersendung zum Zustand des Vereinssports im Angesicht multipler Krisen. Am Mikrofon war Marina Schweizer und Sie können diese Sendung nach der Sendung als Podcast gerne noch nachhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss.